wenn dann Ältere da sind und sagen, pass mal auf, ich war 3-mal in Afghanistan, ich war 2-mal in Mali. Militärseelsorge ist immer wichtig und wenn du da hingehst, wird dir geholfen. Dann ist es ja für einen jungen Soldaten auch mal ein Hinweis. Ob er das dann gleich annimmt, ist nochmal eine andere Frage. Wesentlich ist dabei, dass die, die neu reinkommen, merken, hier hat die Militärseelsorge eine andere Bedeutung als das, was ich von meiner Kirche vor Ort vielleicht bisher wahrgenommen habe.
Willkommen zu Folge 89 von ErstStimme. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Bernhard Fellenberg. Er ist seit gut 3,5 Jahren der evangelische Militärbischof der Bundeswehr. In dieser Folge sprechen wir über die Seelsorge dort. Beim Militär sind eben nicht nur die harten Jungs und Mädels, sondern Menschen, die in einem sehr speziellen Beruf arbeiten und ihre Sorge zwischendurch auch mal mit jemandem besprechen wollen. Bei uns geht es darum, was es mit den Soldaten macht, wenn die Verteidigung des eigenen Landes plötzlich wieder Thema wird. Und ich frage ihn, warum es der Kirche in der Bundeswehr so gut gelingt, in Kontakt mit Menschen zu treten. Mein Name ist Sandra Wahle. Hallo Herr Fellenberg und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch.
Ist mir eine Freude.
Kommen wir doch direkt mal zur Sache. Wofür braucht es Seelsorge in der Bundeswehr?
Wir haben in der Bundeswehr rund 182.000 Soldatinnen und Soldaten. Das ist kein Beruf wie jeder andere. Er hat besondere Arbeitsbedingungen und die evangelische und die katholische Kirche, wie auch seit 2019 das Judentum, sind dafür der Garant, dass die freie Religionsausübung in der Bundeswehr stattfinden kann. Und wir heißen nun nicht Militärkirche, sondern Militärseelsorge. Damit wird auch deutlich, was sozusagen bei uns der Schwerpunkt ist, nämlich die Begleitung, die Orientierung, die Verkündigung der Soldatinnen und Soldaten in der Seelsorge. Sie können sich vorstellen, als Soldat ist das Leben nicht ganz einfach. Man kommt auch in Extremsituationen. In der Bundeswehr spricht man dann, wir haben einen Beruf mit einem scharfen Ende. Das heißt, es geht auch wirklich um Leben und Tod in manchen Situationen. Das heißt, der Mensch, der in der Bundeswehr, der Bundesrepublik Deutschland dient, um deren Freiheit und Recht zu verteidigen, steht für sein Leben ein. Und das bringt existenzielle Situationen mit sich und damit auch eine ganze Menge Fragestellungen. Einerseits aber auch den Wunsch nach einer Begleitung, die nicht nur auf die körperliche Fitness achtet, sondern eben auch auf die Fitness der Seele, respektive auf die Verletzungen, die eine Seele in so einem Berufsleben mit sich bringen kann. Und dafür ist die Militärseelsorge da. Wir kümmern uns in der Seelsorge, in Gottesdiensten, im ethischen Unterricht, der lebenskundlicher Unterricht heißt bei uns, in sozusagen Rüstzeiten, das heißt, wir gehen auf Freizeiten mit geistlichem Inhalt, mit Familien von Soldatinnen und Soldaten und bieten sozusagen ein rundes Paket an, ein Full-Size-Packet für die Menschen der Bundeswehr, damit sie sich gut aufgeholt fühlen.
Wie sind Sie denn zur Militärseelsorge gekommen? Also wie sind Sie auf Ihre jetzige Position als Militärbischof gekommen?
Ja, da wird man in der Regel gefragt und so war es auch bei mir. Ich war vorher 7 Jahre im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, war dort Abteilungsleiter, habe natürlich in meinen jungen Jahren Theologie studiert und bin von Ausbildung her Pfarrer, habe in der Kirche verantwortliche und leitende Posten inne gehabt, sodass ich quasi in meinem Berufspacket dabei habe Leitungsverantwortung in der Kirche, Leitungsverantwortung im Staat. Und da ist die Kirche auf die Idee gekommen, die evangelische Militärseelsorge durch einen Bischof leiten zu lassen, der diese beiden Erfahrungshorizonte mitbringt und miteinander verbinden kann. Dann bin ich im Jahre 2020 gefragt worden und dann durch den Rat der evangelischen Kirche in Deutschland dankenswerterweise auch gewählt worden. Und jetzt habe ich dieses Amt seit 3,5 Jahren inne. Und es macht Freude, auch wenn es sehr lebendig ist und die Zeiten, in denen ich Bischof geworden bin, sich maßgeblich unterscheiden von dem, was heute Wirklichkeit ist.
Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen. Geben Sie uns jetzt doch vielleicht erstmal einen kleinen Überblick darüber, worin Ihre Arbeit genau besteht. Weil Sie sind ja nicht die einzige Person in der Bundeswehr, die für Seelsorge zuständig ist. Sie arbeiten ja auch zusammen mit vielen Militärpfarrerinnen und Pfarrern.
Ja, Gott sei Dank. Wir haben als evangelische Militärseelsorge rund 52.000 evangelische Soldatinnen und Soldaten zu betreuen, zu begleiten. Aber wir kümmern uns natürlich auch um alle anderen, die zu uns kommen. Wir sind für alle da. Das heißt, wir haben jetzt in der Militärseelsorge 104 Pfarrerinnen und Pfarrer evangelischer Art, die sowohl in Deutschland als auch im Ausland, zwei in Amerika, einer in Belgien, einer in Italien und natürlich auch auf Auslandseinsätzen, also auch in der NATO-Ostflanke, bei besonderen Verwendungen unterwegs sind. Und meine Aufgabe besteht darin, quasi die Militärseelsorge zu leiten, zu repräsentieren, zu koordinieren. Das heißt, ich habe Aufgaben gegenüber dem Staat, dem Verteidigungsministerium, die Interessen der Militärseelsorge zu vertreten. Ich habe ein geistliches Amt inne, das heißt, ich führe die evangelischen Militärgeistlichen in ihr Amt ein. Ich sorge dafür, dass die Abläufe der Einrichtungen, die auf mich hinarbeiten, nämlich einerseits sozusagen ein kirchlicher Verwaltungsstrang als auch ein staatlicher Verwaltungsstrang, dass hier die Abläufe gut laufen, sodass wir also eine Vielzahl von Aufgaben haben, dafür zu sorgen, dass einerseits das richtige Personal in die Militärseelsorge kommt mit hohen Qualifikationen und mit einer engagierten Art und Weise. Das heißt, wir müssen die richtigen Pfarrerinnen und Pfarrer auswählen und wir müssen andererseits auch dafür sorgen, dass in der Verwaltung die Menschen arbeiten, die jetzt Militärseelsorge in dieser Zeit der Landes- und Bündnisverteidigung wirklich nach vorne bringen. Das heißt, sowohl die finanziellen als auch die personellen Dinge liegen sozusagen auch in meiner Verantwortung. Und damit ist es schon eine Gesamtverantwortung für die Militärseelsorge. Natürlich auch der Kontakt zu den Pfarrämtern, Visitationen, das heißt, ich mache Besuche, die einen kontrollierenden, aber auch beratenden Charakter haben. Ich habe intensiven Kontakt ins Ministerium hinein, zu Minister, Staatssekretären, Abteilungsleitern, zur Generalität und Admiralität, um die Interessen der Militärseelsorge deutlich zu vertreten. Heißt zum Beispiel, dass ich mich intensiv dafür einsetze, dass die Soldatinnen und Soldaten auch in dieser angespannten Zeit die Möglichkeit haben, lebensgründlichen Unterricht zu bekommen, also in der ethischen Ausbildung auch weiterhin am Ball bleiben und dass die besondere Rolle der Militärseelsorge da nicht sozusagen vergessen wird. Also es ist ganzheitlich, es ist vielfältig, es geht von Marine bis hin zu Gebirgsjägern und von daher ist es sozusagen eine lebendige Aufgabe.
Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie auch dafür zuständig sind, die richtigen Leute auszusuchen. Was muss eine Militärpfarrerin, ein Militärpfarrer denn mitbringen? Also was zeichnet die richtigen Leute aus?
Also erstmal Liebe und Engagement für die Soldatinnen und Soldaten. Das heißt, wir brauchen Menschen, die wirklich Lust haben, mit jungen Leuten in der Bundeswehr zu arbeiten, ihnen zu begegnen, sie aufzusuchen, in eine Gehstruktur zu kommen, zu sagen, ja, die Leute, die mir im Tarnfleck begegnen, das ist meine Gemeinde. Das ist die Grundeinstellung. Dann brauchen wir Menschen, die natürlich in der Seelsorge eine besondere Qualifikation haben. 95% aller Militärgeistlichen evangelischer Prägung haben besondere Ausbildungen in der Seelsorge und natürlich auch pädagogische Qualitäten, nämlich sozusagen den lebenskundlichen Unterricht so interessant zu machen, dass Soldatinnen und Soldaten gern kommen. Wir brauchen Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Idee haben, wie es sich anfühlt, mit jungen Menschen zu arbeiten, heißt auch Gottesdienstformate zu entwerfen, die quasi kurz, knapp, klar und gut sind, die bei der Musik darauf Wert legen, dass, sagen wir mal, nicht nur Bach gespielt wird, sondern dass man vielleicht auch mal ein Orgel oder ein Musikvorspiel hat von Metallica oder so. Also wir sind sozusagen da sehr intensiv unterwegs und sind auch sehr nah an den Menschen der Bundeswehr dran. Und dafür Liebe und Leidenschaft zu haben und Einsatzbereitschaft, im wahrsten Sinne des Wortes Einsatzbereitschaft, also nicht auf die Uhr zu gucken, wie lange muss ich heute noch arbeiten, die brauchen Menschen, die hier in der Militärseelsorge sind, ganz besonders.
Wie viel Kontakt haben Sie selbst denn noch zu den Truppen?
Ich bin viele Tage im Jahr, ich schätze 180 Tage im Jahr, auf Achse, wie man hier in Berlin sagt. Das heißt, ich begegne vielen Soldaten. Ich bin jetzt in dieser Woche noch in Plymouth, werde da auf die Fregatte Hamburg kommen, die demnächst ins Rote Meer geht. Ich war letzte Woche in München in der Universität Neubiberg der Bundeswehr. Ich war in der Sanitätsakademie. Also die Begegnungen vom General bis hin zum einfachen Soldaten sind bei mir wirklich vielzählig. Und das brauche ich auch, um sozusagen eine Einschätzung der Arbeit vor Ort zu haben, um dann die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Was ist vor Ort nötig? Wen brauchen wir da? Wo können wir vielleicht noch Türen öffnen, damit Militärseelsorge noch bessere Arbeitsbedingungen vorfindet, als es momentan sowieso schon der Fall ist.
Haben Sie selbst auch mal Wehrdienst geleistet?
Ich bin Westberliner und damit war Berlin-West kein konstitutiver Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland. Und von daher kam ich um den Wehrdienst im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur rum. Ich musste mir darüber noch nicht mal Gedanken machen. Und von daher wäre jede Frage, ob ich es geleistet hätte, wenn ich in der Bundesrepublik Deutschland gelebt hätte, also in Westdeutschland damals, obsolet, weil ich musste mir die Frage nie stellen, jenseits dessen, dass diejenigen, die Theologie studieren, auch keinen Wehrdienst leisten müssen. Also ich bin sozusagen doppelt befreit gewesen. Und das war damals auch schon eine ganz schöne Nummer. Da werden sich diejenigen erinnern, die in den 80er und 70er Jahren Wehrdienst geleistet haben. Das ging fast anderthalb Jahre. Das war schon ein intensiver Dienst für Deutschland. Und die den Ersatzdienst geleistet hatten, mussten zum Teil noch ein paar Monate länger. Also das war eine intensive Zeit und dadurch habe ich natürlich, muss man ehrlich sagen, auch Zeit gespart und war deshalb mit dem Studium relativ schnell fertig.
Herr Fellenberg, ich nehme wahr, dass es in vielen Kreisen der Gesellschaft immer noch ein Tabu ist, sich zum Beispiel psychische Hilfe zu suchen oder aber auch einfach nur über Gefühle zu sprechen, also über Ängste und Sorgen. Wie ist das in der Bundeswehr? Nehmen Sie da Hemmungen wahr?
Also wenn es einen Satz gibt, den mir jeder Pfarrer, jede Pfarrerin sagt, dann ist es der, ich habe noch nie so viel Seelsorge gemacht wie jetzt in der Bundeswehr. Also Sie haben völlig recht, man geht in der normalen Gemeinde selten zu seinem Pfarrer und sagt, ich habe ein Problem. In der Bundeswehr, wenn man weiß, wo das Pfarramt sein Zimmer hat, oder wenn der Pfarrer eine Runde macht durch die Kaserne, dann kommt es sehr häufig vor, dass die jungen Leute entweder an der Tür klopfen oder mal sagen, komm mal zur Seite, ich möchte dir was sagen. Das begeistert die Pfarrerinnen und Pfarrer, das macht auch das Vertrauen aus, was die Pfarrerinnen und Pfarrer in der Truppe genießen. Wissen Sie, wir haben gerade eine Umfrage gemacht, eine repräsentative. Da haben 95% der Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz gesagt, dass Militärseelsorge wichtig ist. 91% im Normalbetrieb hier in Deutschland. Das zeigt, was wir für einen Ruf haben. Und da ist die Hemmung sicherlich bei vielen immer noch gegeben. Aber die Möglichkeit zu sprechen bei einem Seelsorger, der ja nochmal vom Psychologen zu unterscheiden ist, ist sehr groß. Warum? Der Seelsorger oder der Pfarrer hat erstens ein Beichtgeheimnis und genießt sozusagen absolutes Schweigegebot und damit ein hohes Vertrauen. Und er ist nicht innerhalb der Bundeswehrhierarchie aufgestellt, er ist außerhalb der Hierarchie. Der Psychologe ist Teil der Bundeswehrhierarchie. Heißt, wer zum Pfarrer geht, der weiß, dass nichts, was gesprochen wird, in irgendeine Akte geht. Und das ist der Unterschied. Deshalb ist sozusagen die Militärseelsorge so ein Bereich, wo man, wenn man Probleme hat, mal hingehen kann und merkt, hier kann ich mich aussprechen. Und es kann aber auch sein, dass der Militärseelsorger dann sagt, pass mal auf, bei den Themen, die du gerade mit dir ausmachst, wäre es vielleicht doch gut, entweder du gehst zum Arzt oder du gehst zum Psychologen. Also die Weiterverweisung und quasi die Angst nehmen, dass man einen anderen, weiteren Schritt machen kann, die wird auch sehr geschätzt. Und von daher ist die Militärseelsorge sowas wie Lebensberatung, wo über den Glauben auch gesprochen werden kann, aber nicht notwendigerweise sofort. Es ist eigentlich eine Lebensberatung, ich sage immer Belonging for Believing, aber aus diesem Gespräch kann dann auch die Frage nach Gott und wie Gott mir helfen kann in meinem Leben erwachsen.
Warum sind Soldatinnen und Soldaten denn da anscheinend offener als alle anderen, die nicht zur Bundeswehr gehören?
Einerseits glaube ich, dass sie Militärseelsorge in ihrem Alltag erleben. Das heißt, der Militärseelsorger ist wirklich vor Ort im Berufsleben. Wir begleiten ja als Militärseelsorge Soldatinnen und Soldaten auch in den Einsatz. Das heißt, einzelne Geistliche sind 4 Monate vor Ort, von morgens bis abends. Ich sage, da wird gemeinsam geduscht, dann wird Frühstück gegessen, dann werden vielleicht Geburtstagsbesuche gemacht, dann gibt es ein Bibelfrühstück, dann wird eine Andacht gefeiert. Am Abend gibt es vielleicht in der dortigen Zeltkirche einen gemeinsamen Kinoabend. Da wird viel Gemeinsames, Gesellschaftliches, aber auch Geistliches gestaltet. Das ist das eine. Man erlebt sozusagen den Pfarrer als, ich sage jetzt mal, ganz normalen Menschen, dem man was erzählen kann, durch die Nähe, die man mit ihm spürt und die er mitlebt. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Soldatenberuf doch häufiger in existenziellen Situationen. Und wir, die wir im normalen zivilen Leben sind, lassen uns durch die Alltäglichkeiten manche intensiven existenziellen Fragen dann mal so ein bisschen entgleiten und stellen uns diese nicht. Die kommen dann erst hoch, wenn jemand stirbt, wenn jemand sehr krank ist, wenn eine Beziehung bricht und so weiter. Und das ist bei den Soldatinnen und Soldaten eher der Fall, dass sie sagen, ach, da gehe ich zum Militärgeistlichen oder sie werden auch zum Militärgeistlichen geschickt.
Sie haben jetzt mehrfach erwähnt, dass es vor allem junge Leute sind, denen Sie da begegnen. Und das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass bei vielen jungen Menschen heutzutage Kirche ja einfach keine Rolle mehr spielt. Also sie gehen nicht in die Kirche und sie wenden sich mit ihrem Problem, wenn sie es überhaupt tun, nicht an einen Geistlichen. Ich habe mich vorher gefragt, ist so ein Angebot dann nicht vielleicht sogar abschreckend? Also wenn ich jetzt als junge Rekrutin in die Truppe komme und ich hatte vorher nichts in meinem Leben mit Kirche am Hut und sehe, hier gibt es einen geistlichen Ansprechpartner, dann würde ich da vermutlich ja nicht hingehen. Also wie entsteht dieser Bezug zur Kirche in der Bundeswehr und warum funktioniert das da offenbar auch?
Also Sie haben völlig recht. Natürlich kommen viele junge Leute in die Bundeswehr, die konfessionell nicht geprägt sind und auch nicht mehr christlich geprägt sind, die quasi das Kreuz vom Pluszeichen nicht mehr unterscheiden können. Und die Erstbegegnung mit Kirche oder mit einem Pfarrer überhaupt geschieht dann in der Bundeswehr. Und dann kommt es darauf an, dass wir quasi Menschen haben, die dort überzeugen, die sympathisch wirken, die empathisch wirken. Und auf einmal denken diese Menschen sich, sag mal, alle meine Vorurteile, die ich gegenüber Kirche hatte, denn es sind ja in der Regel Vorurteile und Nichtbegegnungen, und vielleicht eine Kultur, aus der man kommt, in dem Kirche ein, im wahrsten Sinne des Wortes, No-Go ist. Und auf einmal merkt man, dass dieses Vorurteil sich so langsam zerbröselt. Und dann entwickeln sich langsam Kontakte. Außerdem kommst du in einen Bereich, wenn du als Neuer reinkommst, der immer, wo auch schon Leute da sind, also die eine Auffassung haben. Und wenn dann Ältere da sind und sagen, pass mal auf, ich war 3-mal in Afghanistan, ich war 2-mal in Mali. Militärseelsorge ist immer wichtig und wenn du da hingehst, wird dir geholfen. Oder wird dir zugehört. Oder die nehmen dich ernst. Oder da kannst du dich mal, wie man dann so schön sagt, da kannst du dich mal auskotzen. Ja, dann ist es ja für einen jungen Soldaten auch mal ein Hinweis. Ob er das dann gleich annimmt, ist nochmal eine andere Frage. Aber es kann sein, dass er in dieser Situation auch inkulturiert wird. Das heißt nicht, dass in der Militärseelsorge alles in Ordnung ist und alle werden auf einmal ganz golddoll christlich. Das ist nicht der Fall. Wir haben noch 52% Christinnen und Christen in der Bundeswehr, immerhin. Das heißt jeder Zweite. Und wesentlich ist dabei, dass die, die neu reinkommen, merken, hier hat die Militärseelsorge eine andere Bedeutung als das, was ich von meiner Kirche vor Ort vielleicht bisher wahrgenommen habe. So, und das läuft sehr ordentlich. Und da arbeiten aber die Kolleginnen und Kollegen als Pfarrerinnen und Pfarrer auch intensiv dran, dass das so bleibt. Dass das nicht einfacher wird, ist völlig klar. Und natürlich merken wir auch, dass die, die unten nachkommen, weniger christlich gebunden sind, als die, die oben sozusagen mit 65 Jahren oder mit Mitte 50, je nachdem, aus der Bundeswehr ausscheiden. Auch das ist selbstverständlich.
Ja, dann lassen Sie uns doch vielleicht mal versuchen, uns in so ein Gespräch reinzudenken. Ich weiß natürlich, dass Sie da nicht ins Detail gehen können, aber was sind das für Anliegen, mit denen Soldatinnen und Soldaten zu Ihnen kommen?
Na, da ist insgesamt das Thema Leben in der Bundeswehr, Lebensplanung. Sie müssen sich ja vorstellen, alle 3 Jahre wird ein Soldat versetzt. Da weiß man auch nicht, wohin das geht. Da ist die Frage, wenn man alleine ist, wo wird es mich hin verschlagen? Mir gefällt es doch jetzt gerade hier gut. Oder genau umgekehrt, hoffentlich komme ich hier bald weg. Und die zweite Geschichte ist, wenn ich eine Familie habe, muss ich dann noch weitere Strecken pendeln. Also die Familie wohnt in Rostock, ich arbeite in Füssen. Und ich bin die ganze Woche in Füssen und fahre am Freitag nach Rostock und fahre am Sonntagabend von Rostock nach Füssen. So, das ist jetzt die weitestmögliche Strecke, die man sich vorstellen kann, aber es gibt es. Und das macht natürlich auch was, denn in der Woche, selbst wenn man alle Medien hat und alle Möglichkeiten, sich heute zu sehen, zu sprechen, zu hören, ich bin weg. Und die Dinge, die zu Hause laufen mit meinen Kindern, muss meine Frau erledigen oder der Mann, je nachdem. Und das sind Themen, die natürlich aufpoppen. Oder wenn ich im Einsatz bin und die Beziehung läuft nicht gut, ich muss mich aber konzentrieren auf meinen Einsatz, merke aber zu Hause, gibt es Irritationen, entweder in der Ehe oder die Kinder kommen in der Schule nicht mit, dann ist mein Kopf auch zu Hause und meine Seele ist sozusagen in Unruhe. Das sind Dinge, die besprochen werden müssen. Und natürlich ist auch die Frage, wie geht es in meinem Beruf weiter? Wie komme ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen klar? Werde ich gemobbt? Fühle ich mich vom Vorgesetzten richtig behandelt? Also es gibt eine Vielzahl von Themen, die in der Seelsorge angesprochen werden, so viel wie das Leben an Möglichkeiten gibt, sozusagen im Fröhlichen und im Traurigen zusammen zu sein. Natürlich auch die Hilfe zu sagen, wenn mein Vater oder meine Mutter gestorben ist, wie komme ich möglichst schnell aus dem Einsatz nach Hause? Ist es möglich? Manchmal ist es möglich, manchmal ist es nicht. Wenn Sie irgendwo auf dem Schiff sind, dann wird es sicherlich eine Zeit dauern, bis Sie ausgeflogen werden können oder es passiert überhaupt nicht. Und da ist ein Pfarrer wichtig, der weiß, was jetzt in diesen Menschen los ist und wie man dann auch begleiten kann, auch liturgisch begleiten kann, auch mit sozusagen Handlungen begleiten kann, dass jemand sich gehalten fühlt und merkt, hier ist jetzt eine Gruppe, die für mich da ist, auch wenn ich nicht an der Stelle sein kann, wo ich eigentlich sein müsste.
Ja, wir leben ja nun mal in sehr unruhigen Zeiten gerade. Sie haben anfangs auch schon gesagt, dass Sie sich heute mit ganz anderen Themen beschäftigen müssen als zu der Zeit, in der Sie angefangen haben. Können Sie das mal genauer erklären, was Sie damit meinen?
Naja, als ich angefangen habe, war irgendwie klar, die Bundeswehr ist in Auslandseinsätzen. Das macht die Bundeswehr jetzt seit einigen Jahrzehnten, könnte man fast schon sagen. Das kann die Bundeswehr, das kann auch die Militärseelsorge. Wir wissen, wie es sich anfühlt, Soldatinnen und Soldaten zu begleiten. Nach Afghanistan, nach Mali, in Jordanien, früher und heute auch noch im Kosovo, in den unterschiedlichsten Regionen der Welt. Wir wissen, was da passieren kann, wo die Gefährdungen sind, wo die Belastungen sind. Wenn man jetzt aber seit dem Russland-Ukraine-Krieg sich mit dem Thema Landes- und Bündnisverteidigung beschäftigt, dann ist das eine andere Dimension. Da geht es dann nicht um einige tausend Leute, die draußen sind, sondern um viele tausend, die sozusagen eine Landes- und Bündnisverteidigung vorbereiten. Das wäre im Ernstfall auch eine ganz andere Betroffenheit von Gefallenen, Verwundeten und so weiter. Und darauf ist Deutschland und die Bundeswehr sozusagen versucht sich erst langsam einzustellen, auch mental, auch die Gesellschaft. Und von daher verändern sich bei uns auch die Dinge, sowohl in der Seelsorge, als auch von dem, was wir lernen müssen als Militärseelsorge. Man sagt jetzt, die Übung ist der neue Einsatz. Das heißt, wir gehen stärker auf Übungen mit. Wir sind an der NATO-Ostflanke. Wir gucken, wie wir sozusagen eingebunden sein können, auch in einen Krisenreaktionsplan, wenn es denn zum Verteidigungsfall käme. Das sind alles Dinge, die nicht schön sind, die auch keine Freude machen. Aber wenn man resilient, das heißt widerstandsfähig sein will, dann muss man auch Dinge vorbereiten, die kommen, die hoffentlich nie kommen. Aber man muss auf sie vorbereitet sein, dass wenn sie kommen, man quasi nicht ins kalte Wasser springt, sondern weiß, was dann zu tun ist.
Was macht das denn mit Ihnen?
Es durchwirbelt die Seele, aber es macht auch im Arbeiten sozusagen eine starke Fokussierung auf das, was jetzt dran ist. Also ich merke, dass wir sehr zielorientiert und lösungsorientiert arbeiten müssen, dass wir uns insgesamt mit den Personen, die wir haben, den Fragestellungen stellen müssen. Und ich merke, dass dadurch mein Tagesablauf also nochmal ein, zwei Umdrehungen mehr bekommen hat, auch in der Intensität der Fragen, die ich mir selbst stelle. Und wenn man manchmal so vielleicht laissez-faire machen würde im Sinne von, das hat noch Zeit oder darüber müssen wir nochmal nachdenken oder so, da merke ich, wir müssen nicht nur ins Handeln kommen, sondern wir sind im Handeln, wir müssen entscheiden, wir müssen das Richtige tun. Und von daher bin ich letztens auch in der Kirchenkonferenz mit einem Antrag aufgeschlagen, der gesagt hat, wir müssen uns als Militärseelsorge mit den Notfallseelsorgen, mit der Ökumene wirklich verbinden, um solche Szenarien vorzubereiten. Und ich war gespannt, wie die Kirchenkonferenz, also das Gremium aller leitenden Geistlichen und Juristen der Evangelischen Kirche in Deutschland, wie die darauf reagieren, weil das sind, sagen wir mal, Dinge, wo man schon schluckt, ja, oder wo der Kragen eng wird. Und dass dieses große Gremium gesagt hat, einstimmig, es ist richtig, dass die Militärseelsorge hier die Kontakte aufbaut, dass wir hier die Dinge vorbereiten. Das hat mich sehr gefreut, weil es ein Beweis dessen ist, dass viele Menschen in der Realität angekommen sind.
Wer sorgt denn für Ihre Seele, wenn es mal zu viel wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin verheiratet und meine Frau kümmert sich rührend um meine Seele. Und natürlich habe ich auch Kontakt und Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen und Freunden. Das ist ja wichtig und man muss selber dafür sorgen, dass man auch in diesem Beruf andere schöne Dinge hat. Und wie Sie wissen, bin ich ja zum Beispiel auch noch Sportbeauftragter und bin Seelsorger bei Hertha BSC. Das lenkt einen dann schnell ab. Nicht, weil da die Situation nun ausschließlich rosig wäre, aber es sind andere Themen. Und das macht auch Freude, sodass mein Alltag also wirklich abwechslungsreich ist. Ich mache auch noch Familiengottesdienste alle zwei Wochen hier in Berlin-Grunewald. Und da tauche ich in eine andere Welt ein. Und das ist gut und da muss man nicht dauernd über Dinge nachdenken, die mit Bundeswehr zusammenhängen. Aber es hat schon einen sehr dominanten Charakter, das ist klar. Das kann man nicht einfach abschütteln.
Gibt es vielleicht eine Anekdote aus der jüngeren Vergangenheit oder eine Begegnung mit einer Soldatin, einem Soldaten, die Sie besonders berührt hat oder Sie vielleicht auch besonders nachdenklich gemacht hat?
Das sind immer Begegnungen, wo Menschen sich einem öffnen. Oder einen, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, einen einfach sehr herzlich empfangen. Also ich bin immer wieder gerührt darüber und freue mich, wenn man kommt und die Leute freuen sich, dass der evangelische Militärbischof kommt. Und dann sozusagen ihr Herz öffnen, offen sind, mit einem reden und man nicht den Eindruck hat, jetzt muss ich hier erstmal alle sozusagen mit weißer Kreide und Salbe irgendwie bearbeiten, damit quasi ein Gespräch in den Fluss kommt. Nein, die Leute freuen sich, wenn der Militärbischof sich interessiert, wenn er sich auch die Geräte anguckt, wenn er sich Dinge erklären lässt, wenn er nach den Lebensbedingungen fragt. Und da sind Soldatinnen und Soldaten offen und das ist jedes Mal berührend für mich. Und wenn dann noch einer sich sozusagen am Rande an mich wendet und sagt, Herr Bischof, ich habe da ein Problem, ich möchte mal darüber sprechen und dann kann ich mit ihm reden und Ihnen danach vielleicht sagen, wenn Sie intensivere Gespräche wollen, dann gehen Sie zu Ihrem Pfarrer, der kümmert sich, dann ist es für mich eine wahre Freude. Also mir geht es im Prinzip wie jedem Geistlichen, wenn er gebraucht wird, wenn er das Gefühl hat, wir sind mittendrin, dann ist es ein wunderbares Lebensgefühl und dafür sind wir doch in die Kirche und in die Theologie gegangen, dass wir genau sowas erleben dürfen.
Zwei letzte Fragen habe ich noch, Herr Fellenberg. Und zwar, ich arbeite ja auch beim Radio und mich macht es nach einem Arbeitstag immer sehr zufrieden, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich ein gutes Zeitmanagement hatte und auch mit meiner eigenen Präsentation am Mikro zufrieden war. Was macht Sie denn zufrieden in Ihrem Job und wann würden Sie sagen, sind Sie erfolgreich?
Also, wenn ich in meiner Berliner Art im Gespräch mit jemandem merke, da ist einer, der Interesse an der Militärseelsorge hat, vielleicht auch schon Jahre sich in der Militärseelsorge aufhält und mir dann irgendwie so einen Satz zuspricht, aber Herr Bischof, getauft bin ich nicht. Und ich dann sage, das können wir ändern. Und derjenige sagt, das machen wir. Und dann kommt es zu einer Taufe oder kommt es zu solchen Dingen. Also das ist der Knaller. An solchen Tagen bin ich wirklich meinem Herrgott dankbar, dass ich diesen Beruf haben kann. Und natürlich auch nach schönen Gottesdiensten, wo Menschen draußen in der Tür sind und sagen, Mann, die Predigt hat mir gefallen. Und dann sind ja manche Leute auch so und sagen, wenn es mehr von ihnen gäbe, wären die Kirchen alle voll. Das kriegt wahrscheinlich jeder Pfarrer zu hören. Aber so eine unmittelbare Reaktion aufs eigene Handeln, was ja nicht in allen Berufen der Fall ist. Das ist ein großes Privileg, dass Menschen einem wirklich sagen, toll, dass es sie gibt, toll, dass sie eine schöne Predigt gehalten haben oder whatever. Und das macht einen glücklich und das gibt einem auch Kraft für die nächsten Tage. Das kennen Sie auch. Wenn Sie um 4.20 Uhr raus müssen morgens, weil Sie in der Frühschicht sind, dann sagen Sie sich, auch gestern ist super gelaufen, heute sind meine Füße leicht. Und wenn es mal einen schweren Tag gibt, dann merkt man auch, das andere gibt es auch, gell?
Ja, so ist es. Die Abwechslung macht es natürlich auch und daran wächst man ja auch. Letzte Frage. Ich war sehr verwundert auf positive Art und Weise, dass Sie so aktiv auf Instagram sind und wie Sie da zum Beispiel in voller Skimontur in den Bergen stehen und Ihre Gebete sprechen. Wie kommt es dazu? Also warum machen Sie das?
Also das ist letztlich etwas gewesen, was über Corona gewachsen ist. Über Corona war ja immer die Frage, wie erreichen wir als Kirche, als Militärseelsorge Soldatinnen und Soldaten? So, und dann gab es verschiedene Varianten. Ich kam nun aus dem Ministerium und hatte quasi schon Webex und Videokonferenzen etc. alles erlebt und kam hierher und habe mir die Frage gestellt. Und am Anfang haben wir Gottesdienste abgefilmt, sage ich mal, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Und ich habe gemerkt, das ist alles viel zu lang. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich mache jeden Sonntag einen einminütigen Impuls. Das kann jeder ertragen. Eine Minute. Und daraus habe ich mir einen Sport gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes zu sagen, ich mache das, egal ob ich Urlaub habe, ob ich in der Arbeit bin, ob ich Skifahren bin, ob ich auf einer Fregatte stehe, ob ich vor Schafen stehe wie letzte Woche. Und daraus haben wir jetzt sozusagen, ist eine Reihe entstanden und jetzt habe ich sogar ein kleines Buch draus gemacht, so The Best Of, 40 Andachten vom Digitalen ins Analoge. Aber natürlich, Sie wissen, Soldatinnen und Soldaten, die jungen Leute sind immer in diesen wunderbaren Apparaten unterwegs, auf Social Media. Und wenn wir da nicht vorkommen, existieren wir nicht. Und von daher, wir halten Kontakte über Social Media. Ich möchte das auch tun, weil ich merke, dass Menschen mir gern folgen. Nicht, weil ich irgendein Influencer wäre. Ich bin viel zu alt. Meine Nichte hat gesagt, ich würde dir nie folgen, du hast graues Haar. Aber wenn die Leute mich kennengelernt haben, sagen sie, ach, das ist ja ganz interessant, dem folge ich. Und so arbeite ich mich von einem Follower zum anderen langsam nach oben. Und Es bleibt aber ein Kontakt. Und das finde ich faszinierend. Ich lerne jemanden in Ulm kennen, vor 2 Jahren vielleicht. Und ich bin in der Nähe und das kriegen die über den Post mit und sagen, kann ich sie treffen? Und das sind einfach Kontakte, die entgrenzt sind. Und das finde ich fantastisch, dass auf einmal das, was Martin Luther gemacht hat, nämlich den Buchdruck vor 500 Jahren genutzt, um seine Ideen in die Welt zu bringen, dass wir heute als Militärseelsorge und als Kirche die Ideen wirklich auch in die Welt bringen über Social Media. Da sind manche noch ein bisschen zurückhaltend. Ich gehe da jetzt ein bisschen sportlich mit um, aber auch finde ich zurückhaltend. Also ich bringe das, was über einen Beruf wichtig ist, aber nichts Privates groß. Aber das macht Freude und die Reaktionen machen auch Spaß. Und diejenigen, die ein bisschen Hate Speech machen, halten sich wirklich in Grenzen. Von daher muss ich mich damit nicht groß auseinandersetzen. Gott sei Dank.
Na, es ist ja schön, dass es funktioniert. Herr Fellmerk, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen für Ihre Instagram-Arbeit, aber natürlich noch viel mehr in Ihrer Hauptaufgabe als evangelischer Militärbischof der Bundeswehr, noch ganz viel Erfolg. Hoffentlich auch viele schöne Momente in der Zukunft und nicht nur schwere Momente. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen. Bleiben Sie behütet.
Das war Folge 89 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in 2 Wochen am 3. April. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.